Stell dir vor, du stehst im absoluten Zentrum eines Orkans. Alles um dich herum wirbelt wild durcheinander, aber du bleibst völlig ruhig. Wie das geht, das klären wir jetzt.
Mhm.
Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns für heute ein wirklich hochaktuelles Thema vorgenommen. Eine Frage, die uns eigentlich alle umtreibt, ganz egal, wo wir gerade im Leben stehen.
Absolut.
Nämlich, wie finden wir innere Stabilität, wenn sich außen alles so wahnsinnig schnell verändert? Unsere Grundlage für diesen Deep Dive ist das Buch Reset Society – 10 Gebote der Neuausrichtung von Monika Fink. Das ist Anfang 2026 erschienen und hat echt für viel Aufsehen gesorgt.
Ja, das hat definitiv einen Nerv getroffen.
Genau. Und unsere Mission heute ist klar, wir wollen hier keine starre Business-Checkliste runterbeten. Es geht nicht um reines Überleben, sondern um einen echten Reset. Und ein Reset heißt ja nicht, einfach alles zu löschen. Es geht darum, sich zu erinnern, wer man eigentlich ist.
Richtig.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum ist das laut der Autorin eigentlich gar kein klassisches Business-Thema, sondern ein echtes Menschheitsthema?
Also, das liegt daran, dass wir an einem Punkt sind, an dem diese typischen starren Business-Strategien einfach ins Leere laufen. Fink beschreibt da einen Moment, den gerade extrem viele Menschen erleben. Nach außen funktioniert man noch perfekt.
Mhm. Die Mails werden beantwortet.
Genau. Die Termine stehen. Die Leistung stimmt scheinbar, aber innerlich ist da so eine massive Leere. Ein leises Gefühl von, war's das jetzt? Wir leben in Systemen, die sich über Nacht komplett wandeln. Aber der Mensch, der das alles umsetzen soll, bleibt halt Mensch.
Ja, wir sind ja keine Maschinen.
Eben, wir haben ein tiefes biologisches Bedürfnis nach Halt und nach Sinn. Deshalb muss dieser Reset eine innere Bewegung sein. Erst wenn wir uns selbst wieder spüren, können wir auch andere durch Krisen führen.
Das leuchtet absolut ein. Das bringt uns direkt zu dem Fundament dieser Neuausrichtung, also den ersten Geboten im Buch. Ein riesiges Wort dabei ist Anpassung.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn ich Anpassung höre, das hat für mich oft so einen miesen Beigeschmack. So nach dem Motto, ich muss mich verbiegen oder einfach allem zustimmen.
Das ist ein total verbreiteter Irrtum. Und das Buch räumt damit auch direkt auf. Anpassung bedeutet hier eben nicht blinde Unterwerfung. Es ist eher die Fähigkeit, ja wie ein Chamäleon, auf äußere Bedingungen zu reagieren. Ohne den eigenen Kompass zu verlieren.
Mhm.
Fink nutzt ein sehr schönes Bild, den Bambus. Ein Bambus biegt sich im heftigsten Sturm extrem tief nach unten. Er gibt dem Druck nach, aber er bricht nicht.
Weil er gute Wurzeln hat.
Exakt. Und sobald der Sturm nachlässt, schnellt er wieder in seine Mitte zurück. Wahre Anpassung ist also hochflexibel, aber aus einer massiven inneren Stabilität heraus.
Okay, aber wie sieht das in der harten Realität aus? Das ist ja leicht gesagt, sei wie Bambus, wenn dir gerade das halbe Team kündigt oder die Umsätze crashen. Gibt es da ein konkretes Praxisbeispiel in den Quellen?
Ja, ein sehr prägnantes sogar. Es geht um eine Vertriebsleiterin direkt nach der Pandemie. Die hybride Arbeitswelt war neu, die Zahlen waren im Keller, das Team verstreut, die Stimmung war furchtbar.
Und der erste Reflex ist dann ja oft
Mikromanagement. Genau. Engere Zügel.
Jeder Schritt wird reportet.
Richtig. Aber sie hat exakt das Gegenteil gemacht. Sie hat radikal losgelassen. Sie hat die ganzen starren Reportings abgeschafft und stattdessen kurze tägliche Check-ins eingeführt. Es ging um Austausch, nicht um Kontrolle. Sie hat komplett auf Vertrauen gesetzt.
Und das hat funktioniert?
Nach 3 Monaten lief das Team wieder absolut stabil und die Zahlen gingen hoch. Nicht wegen besserer Strukturen, sondern weil die Haltung stimmte.
Wow, aber das braucht enormen Mut. Wie baut man sich denn so eine Gelassenheit im Alltag überhaupt auf?
Da wird das Buch sehr pragmatisch. Wir brauchen Werkzeuge für unser Selbstmanagement. Fink hebt da besonders das Timeboxing und die sogenannte stille Stunde hervor.
Stille Stunde klingt gut. Was genau ist das?
Du blockst dir täglich 60 bis 90 Minuten. Keine E-Mails, kein Smartphone, Bürotür zu. Und du arbeitest wirklich nur an der einen wichtigsten Sache. Echtes Deep Work.
Und das bringt so viel?
Die Zahlen im Buch sind faszinierend. Wenn du das diszipliniert machst, kannst du bis zu 500 Stunden im Jahr einsparen. Einfach, weil du nicht ständig aus der Konzentration gerissen wirst und neu ansetzen musst.
Lass mich das kurz sacken lassen. 500 Stunden. Das sind über 12 Arbeitswochen.
Ja.
Ein ganzes Quartal, das man geschenkt bekommt, nur weil man die Störungen abschaltet. Wahnsinn. Und mit dieser Ruhe baut man dann natürlich auch Resilienz auf, was ja das nächste Gebot ist. Auch so ein Wort, das man fast nicht mehr hören kann. Man stellt sich da immer so einen Teflon-Menschen vor, an dem alles abprallt.
Dieses Bild der emotionalen Taubheit wird im Buch auch stark kritisiert. Resilienz ist viel leiser. Da gibt es diesen einen starken Satz: Stärke ist nicht, keine Tränen zu haben. Stärke ist, sie fließen zu lassen und trotzdem weiterzugehen.
Das ist stark.
Ja, Resilienz hat viel mit Zartheit und Mitgefühl zu tun. Auch sich selbst gegenüber.
Was mich an den Quellen da wirklich überrascht hat, Resilienz wird ja oft als Solo-Projekt verkauft. Man muss morgens um 5 in die Eiswanne und meditieren, aber Fink sagt, Teams brauchen keine Superhelden. Sie brauchen Menschen, die sagen, ich bin noch da. Resilienz entsteht in Beziehungen.
Und das ist harte Betriebswirtschaft, nicht nur Romantik. Fink zitiert da eine Gallup-Studie. Resiliente, gut angebundene Mitarbeitende fehlen bis zu 41% weniger krankheitsbedingt.
41% weniger, das ist ein gigantischer wirtschaftlicher Faktor.
Absolut. Zusammenhalt rechnet sich.
Und wie wir diesen Zusammenhalt aufbauen, hat unfassbar viel mit Sprache zu tun. Das ist das dritte Gebot, die Kommunikation. Worte formen Realität. Da wird ein Detail erwähnt, das ich echt spannend fand, die Falle des Wortes müssen.
Oh ja.
Ich dachte erst, naja, ob ich jetzt sage, ich muss arbeiten oder ich gehe arbeiten, das ist doch nur sprachliche Kosmetik, oder?
Eben nicht. Es macht neurologisch einen riesigen Unterschied. Wenn du sagst, ich muss in dieses Meeting, signalisiert das deinem Gehirn einen Kontrollverlust. Es heißt eigentlich, ich will nicht, aber jemand zwingt mich.
Das erzeugt direkt Stress.
Genau. Dein Körper schüttet leise Alarmhormone aus. Wenn du das änderst in ich entscheide mich, das Meeting vorzubereiten, holst du dir die Autonomie zurück. Selbst wenn es nur ein kleines Wort ist, verändert es deine innere Haltung komplett.
Wir haben also dieses Fundament, wir sind anpassungsfähig wie Bambus, wir bauen gemeinsam Resilienz auf und achten auf unsere Worte. Jetzt rückt das Buch den Menschen im System in den Fokus. Und da kommt das vierte Gebot. Und hier wird's wirklich interessant. Es geht um Humor.
Ja.
Warum wird Humor im Business oft so unterschätzt? Gerade wenn es brennt, heißt es doch meistens, wir haben jetzt keine Zeit für Witze.
Das ist ein fataler Denkfehler. Humor ist nämlich ein biologischer Reset. Wenn wir lachen, passiert im Körper etwas sehr Mechanisches. Das Stresshormon Cortisol sinkt schlagartig ab.
Man atmet quasi auf.
Genau. Und psychologisch gesehen schafft Lachen eine plötzliche emotionale Distanz zum Problem. Das Gehirn schaltet kurz von Gefahr auf Sicherheit um. Und genau da öffnet sich der Raum für Kreativität.
Dazu gibt es diese herrliche Geschichte im Buch. Mitten in der Pandemie, ein riesiges Online-Seminar, die Stimmung ist total schwer, alle sind gestresst. Und die Autorin verspricht sich plötzlich komplett.
Ja, sie verliert völlig den Faden.
Der normale Reflex wäre ja, peinlich berührt zu sein, sich zu räuspern und steif weiterzumachen. Aber sie fängt einfach spontan an, laut über sich selbst zu lachen. Und das Erstaunliche ist, die ganze Gruppe atmet auf. Ein Teilnehmer meinte dann, endlich darf man wieder normal sein. Humor ist also wirklich eine Führungskompetenz.
Definitiv. Aber man muss aufpassen. Humor funktioniert nur, wenn er die Würde aller wahrt. Es darf niemals ein Treten nach unten sein. Es geht um Selbstironie. Wer über sich selbst lachen kann, nimmt dem Raum die Angst.
Und wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, wo keine Angst ist, da kann Innovation entstehen. Das fünfte Gebot. Denn Innovation braucht psychologische Sicherheit.
Richtig. Angst tötet Ideen. Vertrauen lässt sie fliegen. So formuliert es das Buch. Und für Innovation brauchen wir drei Energien. Neugier, also Fragen stellen, Spieltrieb, also das Experimentieren und den Sinn, das tiefe Warum dahinter.
Das heißt aber auch, man muss alte Denkmuster loslassen. Frag dich doch mal selbst, du, der gerade zuhört. Wann hast du in deinem Alltag das letzte Mal bewusst eine Regel gebrochen, um etwas völlig Neues zu probieren? Das fällt uns ja extrem schwer.
Das Festhalten an alten Mustern ist auch der Hauptgrund, warum Unternehmen gerade massiv Probleme mit der Mitarbeiterbindung haben.
Da sind wir bei Gebot Nummer 6, Mitarbeiterbindung. Lass uns da mal die harten Fakten aus den Quellen auf den Tisch legen. Innere Kündigungen kosten die deutsche Wirtschaft laut der Gallup-Zahlen von 2024 jährlich 113,1 Milliarden Euro. Das ist unvorstellbar. Nur noch 16% der Leute sind wirklich engagiert.
Und Fink analysiert sehr treffend, warum das so ist. Es fehlt an Wertschätzung und an Sinn. Menschen verlassen selten ein Unternehmen, sie verlassen Chefs, die sie nicht sehen.
Und dann wird oft über die verschiedenen Generationen geschimpft. Generation Z will dies, die Boomer wollen das.
Ja, aber das Buch sieht das nicht als Störung. Die Generationen sind ein ungenutzter Schatz. Sie spiegeln einfach unterschiedliche Bedürfnisse wider. Sicherheit auf der einen Seite, Sinn auf der anderen.
Um das alles zu vereinen, bringt Fink eine Metapher für moderne Führung ins Spiel, das siebte Gebot. Und da musste ich echt schmunzeln. Es geht um Pizza und Schokolade. Das klingt erstmal wie auf einem Kindergeburtstag. Was hat das mit Führung zu tun?
Das Bild ist physiologisch tatsächlich extrem klug gewählt. Pizza steht für die Gemeinschaft. Alle sitzen am Tisch, man teilt, alle greifen zu. Es ist das große Wir.
Okay, und die Schokolade?
Die Schokolade steht für die individuelle Wertschätzung. Diese kleine Geste der Wärme, die gezielt sagt, ich sehe dich. Moderne Führung instruiert nicht mehr einfach nur von oben herab. Sie inspiriert durch genau diese Kombination aus Gemeinschaft und individueller Anerkennung. Emotionale Intelligenz ist heute wichtiger als reines Fachwissen.
Das bringt uns zum Sprung nach vorne in den digitalen Raum. Gebot 8. Digitalisierung. Wenn wir doch alle so großartig vernetzt sind mit unseren ganzen Tools, warum sind Teams dann oft so grenzenlos erschöpft?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Die Digitalisierung scheitert ja fast nie an der Technik. Sie scheitert an der ständigen Reizüberflutung.
Ping, Pop-up, ständige Erreichbarkeit.
Genau. Das Gehirn interpretiert diesen permanenten Druck als Kontrollverlust. Und darauf reagieren wir mit einem biologischen Fluchtreflex.
Um das zu lösen, stellt das Buch eine echt greifbare Methode vor. Die digitale Ampel.
Ein tolles Praxiswerkzeug.
Grün heißt, du hast Zeit für die Antwort, 48 Stunden sind okay. Gelb bedeutet, eine Antwort bis morgen reicht. Und rot ist wirklich dringend, aber dann schreibt man keine Mails, sondern ruft direkt an. Das nimmt sofort diesen unsichtbaren Druck aus dem Team.
Absolut. Und ergänzend dazu empfiehlt Fink den sogenannten Check-in mit Herz. Bevor ein virtuelles Meeting losgeht, nimmt man sich 90 Sekunden Zeit. Jeder sagt ganz kurz, wie geht's mir gerade wirklich? Das schlägt jedes Software-Update, wenn es um Teamzusammenhalt geht.
Das baut direkt Vertrauen auf. Und Vertrauen ist auch das Stichwort für das neunte Gebot, das Netzwerken. Da geht es ja heute oft nur darum, wie viele Kontakte man auf LinkedIn sammeln kann.
Ja, aber das ist falsch verstandenes Netzwerken. Finks allererste Regel lautet hier, interessiere dich ehrlich. Der wichtigste Satz beim echten Netzwerken ist nicht der eigene Pitch, sondern er lautet einfach, erzähl mir mehr.
Netzwerken ist also geben, ohne direkt mitzurechnen. Man sammelt keine Kontakte, man webt ein Sicherheitsnetz, das einen hält, wenn es stürmisch wird.
Exakt.
So, und was bedeutet das jetzt alles? Das bringt uns zum krönenden Abschluss, dem 10. Gebot, Feierlichkeit. Da denkt man ja sofort an die nächste laute Betriebsfeier.
Das ist damit absolut nicht gemeint. Feierlichkeit ist hier eine Philosophie. Es ist die innere Entscheidung, das Gute im Leben ganz bewusst zu sehen. Freude ist eine Ressource, keine Ablenkung.
Es geht auch darum, die Versuche zu feiern, nicht nur die perfekten Ergebnisse. Man kann zum Beispiel ein Freudenprotokoll führen, um den Blick auf das Positive zu lenken. Aber Feierlichkeit schließt auch Traurigkeit nicht aus, oder?
Nein, überhaupt nicht. Echte Feierlichkeit hält auch die Stille und die Kontraste aus. Sie gibt der Unternehmenskultur den Sauerstoff, den sie braucht, um in guten wie in schlechten Zeiten stabil zu bleiben.
Wow. Wenn wir das alles zusammenfassen, ein echter Reset ist kein einmaliges Event, es ist eine stetige Bewegung. Stabilität entsteht nicht durch noch mehr starre Tools, sondern durch innere Ruhe und ganz viel Menschlichkeit. Ich danke dir für diese tiefen Einblicke, das war extrem spannend.
Sehr gerne.
Und bevor wir diese Analyse beenden, wollen wir dir noch einen provokanten Schlussgedanken aus dem Buch mitgeben. Ein Satz, den du gerne mit in deinen Tag nehmen kannst. Er lautet, das Neue beginnt nicht, wenn das Alte endet, sondern wenn wir aufhören, es zu verteidigen.
Ein starker Gedanke.
Absolut. Wenn du jetzt gerade auf deinen eigenen Job oder dein Leben blickst, welches Alte, das eigentlich gar nicht mehr funktioniert, verteidigst du aktuell noch völlig erschöpft? Und was würde passieren, wenn du heute einfach damit aufhörst, um endlich Platz für deinen eigenen Reset zu machen? Denk mal drüber nach. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.